Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Und ich habe natürlich eine neue Frage dabei. Und zwar lautet die Frage heute: Welche Bücher gehören zur Bibel und wie kam es dazu? Kann man einfach beantworten, oder?
Okay, nimm dir eine Bibel zur Hand. Ja. Schau mal, welche drin sind. Ja. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil je nachdem, was für eine Bibel du nimmst, wirst du ein unterschiedliches Ergebnis vorfinden.
Ach, auch komisch eigentlich.
Ja. Okay.
Finde ich zumindest.
Ja, aber das kommt darauf an, ob du eine Bibel aus dem evangelischen Bereich oder eine aus dem katholischen Bereich in der Hand hältst.
Ja, natürlich, stimmt. Ich habe eine aus dem evangelischen Bereich, deswegen habe ich andere Schriften drin als aus dem katholischen. Ja, macht Sinn.
Ja, also okay, also die Frage war ja, welche Bücher gehören dazu? Also unstrittig ist, dass 66 Bücher zur Bibel gehören, davon 27 im Neuen Testament und der Rest im Alten Testament. Der Unterschied ergibt sich daher, also der Unterschied liegt nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Da sind einige Bücher angeführt, im evangelischen Bereich werden die als Apokryphen bezeichnet und zählen eben dann nicht zur Bibel. Und der Unterschied kam daher, dass es schon relativ früh eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments gab. Und in dieser griechischen Übersetzung waren also einige Bücher mehr enthalten als in der hebräischen Bibel, im Tanach. Und die katholische Kirche hat praktisch diese Bücher der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, übernommen, während die evangelische praktisch nur die Bücher übernommen haben, die in der hebräischen Bibel enthalten waren.
Okay.
Im Neuen Testament, es gibt zwar weitere Schriften, also zum Beispiel ein Thomas-Evangelium, aber die sind heute in keiner Bibel zu finden. Ja, sondern da gab es einen eindeutigen Prozess, wo man sich praktisch auf die biblischen Bücher im Neuen Testament geeinigt hat.
Und
diese 27. Genau.
Und warum, nur so als Zwischenfrage noch, warum war jetzt zum Beispiel ein Buch Thomas jetzt nicht so biblisch? Also warum ist Thomas jetzt nicht reingekommen?
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, dieser Prozess war ein Prozess, der sich über eine gewisse Weile hingezogen hat. Dass man also, es war keine Entscheidung, die irgendwo ein paar Priester, Mönche, Bischöfe oder sowas in irgendeinem Hinterzimmer getroffen haben, sondern das war ein längerer Prozess und der hatte auch sehr feste Kriterien. Also beim Neuen Testament kann man das ziemlich klar nachzeichnen. Also zum Beispiel ein Kriterium war, dass man gesagt hat, die Bücher, die in den Kanon aufgenommen werden, sollen entweder direkt von Aposteln stammen oder zumindest also aus dem unmittelbaren Umfeld von Aposteln. Also damit sollte gewährleistet sein, dass praktisch diese Menschen zuverlässige historische Informationen über Jesus haben.
Okay.
Ja, oder bei Paulus Paulus selber, ja, also Schriften von Paulus selber.
Ja.
Das ist übrigens heute interessant, weil ja heute an vielen Stellen in der Theologie auch durchaus mal angezweifelt wird, ob jetzt bestimmte Schriften von Paulus selber stammen. Ja, also für die alte Kirche wäre es ein Kriterium gewesen, also wenn sie nicht von Paulus oder aus einem unmittelbaren Umfeld entstanden wären, dann hätte man sie nicht in den Kanon aufgenommen.
Okay.
Ja, mal nur so nebenbei gesagt. Ein weiteres Kriterium war, also stimmen die Bücher inhaltlich also mit der neutestamentlichen Lehre überein? Also oder gibt es irgendwo Abweichungen? Ja? Gibt es irgendwo, ich sag mal, Sonderlehren, die jetzt im restlichen Neuen Testament nicht vorkommen? Also das war auch ein wichtiges Kriterium. Dann gibt es noch ein Kriterium, nämlich, dass man gesehen hat, welche Schriften werden jetzt in den Gemeinden tatsächlich gebraucht und gelesen. Auch das hat man mit einbezogen. Ja, also Schriften, die sich in den Gemeinden auch als lehrreich, hilfreich, seelsorgerlich erwiesen haben, da hat man auch einen Wert drauf gelegt. Und es gab noch so ein Kriterium, das ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen. Also man hat gemeinsam so überprüft, haben wir das Empfinden, dass diese Schriften wirklich von Gott inspiriert sind oder vom Heiligen Geist inspiriert sind.
Ja, okay.
Und das waren so die vier Kriterien, die man angelegt hat. Und deshalb ist zum Beispiel ein Thomas-Evangelium rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht genau, wegen welchem dieser Kriterien, aber es gab auch noch ein paar mehr andere Schriften. Und man hat gesagt, also das soll ja auch nicht heißen, dass jetzt andere Schriften grundsätzlich schlecht sind. Ja, wir lesen heute ja auch irgendwelche christlichen Bücher und profitieren auch davon, obwohl wir nie sagen würden, diese Bücher sind jetzt irgendwo genauso wichtig wie die Bibel. Aber man hat eben gesagt, diese 27 Bücher des Neuen Testaments, die sind eben maßgeblich.
Okay. Ja.
Im Alten Testament ist die Situation, also können wir die Situation nicht ganz so gut nachzeichnen, weil es weniger Berichte darüber gibt, wie das jetzt also genau vonstatten gegangen ist. Aber es steht zum Beispiel fest, dass schon sehr früh die fünf Bücher Mose als wirklich göttliche Schriften, als Wort Gottes betrachtet wurden. Und später kamen dann die Nebiim, die Propheten dazu und dann später nochmal die sogenannten Ketubim, also die weiteren Schriften, also Psalmen, Sprüche, Hohes Lied, so die eher poetischen Texte. Ja, die wurden und dieser Prozess hat sich auch über längere Zeit hingezogen. Aber zur Zeit Jesu war der also weitgehend abgeschlossen. Also da wusste man schon weitgehend, diese Schriften gehören dazu. Und das war eben dann im Hebräischen dieser Tanach, also die Sammlung der heiligen Schriften des alten oder damals ja der jüdischen Bibel.
Ja.
Ja. Und warum jetzt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments jetzt plötzlich weitere Bücher auftauchten, das hat irgendwas auch mit Tradition zu tun, ja, dass man da also noch weitere Bücher hinzugezogen hat, die man auch als hilfreich empfunden hat, zum Beispiel das Buch Jesus Sirach oder Tobit. Und auch Luther hat ja später gesagt, also die sind gut zu lesen, ja. Also man kann die schon lesen. Aber er hat eben den Unterschied gemacht und hat gesagt, sie sind aber nicht der Heiligen Schrift gleichzurechnen. Ja. Es gibt auch einige Lutherbibeln, in denen diese sogenannten Apokryphen dann trotzdem angehängt sind. So nach dem Motto, ja, kann man ja auch mal drin lesen. Ja. Ist auch ganz nützlich. Aber eben schon mit diesem Hinweis, da also zwischen dem Alten Testament und diesen Apokryphen ist so ein kleiner Einschnitt, sodass deutlich wird, aha, die gehören jetzt nicht wirklich dazu. Ja, so, das ist halt die evangelische Sicht. In der orthodoxen Kirche gibt es sogar noch ein paar mehr Bücher, die je nach Tradition mit angefügt werden. Die kenne ich zum Teil gar nicht. Also da weiß ich gar nicht, wie die heißen. Ich würde immer sagen, okay, wenn man fragt, also welche Bücher gehören zur Bibel, unstrittig ist, dass diese 66 Bücher dazugehören. Und wichtig ist für mich, das war nicht irgendeine willkürliche Auswahl, ja, so irgendwo im Hinterzimmer, wo man gesagt hat, ja, hier, da sind Sachen, die gefallen uns nicht, die lassen wir lieber weg und so, sondern das war ein ziemlich also umfassender Prozess. Ja, also es gab es gab dann auch Konzile, ja, wo das dann also endgültig festgelegt wurde. Mhm. Wo also praktisch die damalige Christenheit in der Gesamtheit gesagt hat, okay, das halten wir für zuverlässig, das sind für uns die Schriften, an die wir uns halten und auf die wir unseren Glauben gründen.
Mhm. Okay.
Ja, also insofern gibt ja manchmal so vor allen Dingen wie soll man sagen, so, ich würde sagen, Verschwörungstheorien, ja. Da Vinci-Code oder sowas, ja, wo dann gesagt wird, ja, also die Kirche hat da ganz viel am Ende weggelassen und ausgeblendet und man wollte das verheimlichen und so. Also es ist schwer vorstellbar, so wie der Prozess verlaufen ist. Der war eigentlich ziemlich transparent und sehr umfassend. Also es waren viele daran beteiligt. Aus den verschiedenen Bereichen der damaligen Kirche, sodass sowas jetzt eher nicht möglich gewesen wäre.
Aber dann war quasi, an sich war schon evangelisch und katholisch, hat es schon auch zusammen gemacht, was dann quasi ums Neue Testament dann quasi.
Naja, seit wann gibt es denn evangelisch und katholisch?
Ja, okay.
Also ist ja nun doch sehr viel später entstanden, die Reformation.
Du hast keine Jahreszahlen genannt.
Da war das schon lange abgeschlossen. Nein, es hat einfach, ja.
Aber dann war ja quasi trotzdem, haben ja dann trotzdem die Evangelien, er hat dann trotzdem gesagt, keine Ahnung, wir haben kein Tobit mit drinne.
Ja.
Aber das war ja dann im Nachhinein.
Das war im Nachhinein. Also,
ja, genau. Okay.
So. Also sie haben, aber wie gesagt, auch da muss man ja sagen, beides hat ja eine gewisse Grundlage schon gehabt. Ja? Also die Sammlung der hebräischen Bibel war ja schon lange, also zur Zeit Jesu schon abgeschlossen.
Mhm. Okay.
Ja. Und dass jetzt das griechische Alte Testament einige Texte, also einige Bücher mehr enthalten hat, das war eben auch schon lange eine lange Tradition. Und die katholische Kirche hat dann diese Tradition einfach übernommen. Ja, okay. Und wie gesagt, nochmal, man kann sagen, also diese Schriften sind ja nicht irgendwie zweifelhaft oder zu verurteilen. Mhm. Ja, aber aus evangelischer Sicht würde ich sagen, sie haben nicht die gleiche Autorität oder die gleiche Verbindlichkeit wie eben diese anderen zur hebräischen Bibel gehörenden Schriften.
Okay.
Ich weiß nicht, ob wir damit die Frage schon beantwortet haben.
Ich weiß es auch nicht. Sag du es mir.
Ja, ich würde sagen, das sind so die Dinge, die jetzt auffallen. Und man muss ja insgesamt sagen, also das wäre vielleicht mal ein ganz eigenes Thema, ja, so wie zuverlässig sind eigentlich die Überlieferungen, dass ja schon sehr früh einzelne Papyri also existierten, also die zeigen also das schon sehr früh, also beim Neuen Testament vor allen Dingen, dass schon sehr früh bestimmte Schriften im Umlauf waren.
Mhm.
Und interessanterweise ist es auch so, wenn wir heute diese einzelnen Fragmente und Papyri nehmen und den Text, der dort überliefert, das sind ja meistens nur Ausschnitte, ja, kurze Segmente. Aber wenn wir den vergleichen mit dem, was heute in unseren Bibeln steht, dann ist das also weitestgehend deckungsgleich. Das heißt also, die Überlieferung war auch sehr, sehr zuverlässig. Ja. Also dass nicht so dieses stille Postphänomen entstanden ist, dass irgendwo mit der Zeit immer mehr Sachen da reingeraten sind, sondern die Menschen hatten eine sehr große Ehrfurcht davor und haben das deshalb auch genauso weitergegeben und abgeschrieben. Ja, also das erste waren ja alles Abschriften von irgendwelchen Originalen. Mhm. Und sie haben es genauso weiter getragen, also wie sie es selber empfangen haben. Und da gibt es tatsächlich auch schon eine ziemlich hohe Zuverlässigkeit.
Ja, das ist doch gut. Ich würde sagen, wir haben ziemlich viele Informationen bekommen. Ja, wenn ihr noch mehr Informationen von Martin haben wollt, dann...
Gerne Anmerkungen machen in den... Ja, in den Shownotes zu dieser Folge.
Ja.
Da gibt es auch die Möglichkeit, dass wenn ihr selber irgendwelche Fragen habt, dass ihr die dort eintragen könnt. Und ja, dann behandeln wir die vielleicht in einer der nächsten Folgen.
Ja, sehr gerne. Ja.
Ja, dann, du vor allen Dingen.
Ja. Ja, vor allen Dingen ich. Sehr gut. Ich stelle sie dir. Das mache, ja. Ja, dann würde ich aber sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Okay, bis dahin.
Ciao.
Ciao.